Willkommen hier zum nächsten Vortrag im Storage- und Datenbank-Track. Andreas Scherbaum hat ja schon öfters Vorträge zum Thema PostgreSQL gehalten und wir freuen uns darauf, dass er uns da heute etwas über Datentypen erzählt.
So, guten Nachmittag. Tag ist fast rum. Wer von euch nutzt denn Postgres? Okay, andersrum, wer nutzt keinen Postgres? Warum nicht? Da so ein schönes Bild vom Elefanten gefunden. Metropolitan Museum in New York hat irgendwie 350.000 Bilder Public Domain gestellt, also die darf man frei verwenden. Einfach mal auf deren Webseite nachgucken, das sind ganz interessante Sachen dabei. Mein Name ist Andreas Scherbaum, ich arbeite für eine Firma, die nennt sich Pivote in den USA. Gehört eigentlich zur EMC, das sollte dem einen oder anderen was sagen. VMware gehört auch dazu und ein paar andere Sachen dazu. Da bin ich mittlerweile seit 6 Jahren dabei und arbeite an Postgres und Greenplan-Projekten. So, der Vortrag hier ist über Postgres und zwar über Datentypen. Ihr seid hier richtig, wenn ihr mal was über Datentypen gehört habt, wenn ihr mal zu Postgres migrieren wollt. Ihr seid hier richtig, wenn ihr einen Sitz für den nächsten Vortrag haben wollt. Bitte nicht so laut schnarchen. Was ist Postgres? Postgres ist eine Open-Source-Datenbank und nennt sich mittlerweile auch die beste Datenbank, die es überhaupt gibt. Dem kann ich zustimmen. Es hat eine weltweit aktive Community, so im Schnitt pro Release haben wir 200 bis 250 Leute, die Patches dazu beitragen. Aktuell ist dort Version 9.6 und die nächste Version Mitte nächsten Jahres wird dann Version 10 sein. So, genau, bitte nicht schlafen, bitte nicht schnarchen und WhatsApp bitte ausmachen. Das nervt uns. Okay. Kurze Frage, wie viele Datentypen gibt es in Postgres? Lauter bitte. Ah, falsch. Wie viel? 40? Andere Antworten? 42? Lauter. Es geht in die richtige Richtung. Genau, ich kann mir also eigene Datentypen bauen in Postgres, das geht auch. Wenn man hier anfängt, stellt sich natürlich gleich die Frage, okay, wie viele Datentypen haben wir denn überhaupt? Haben wir eine eigene Tabelle, nennt sich PGType. Wenn ich da reingucke in meiner Datenbank, habe ich da irgendwie 360 Einträge drin. Das ist nicht hilfreich, weil viele von denen referenzieren nämlich Tabellentypen, sprich jede Tabelle, die ich in Postgres habe, bekommt auch einen eigenen Datentyp dafür. Wenn ich die alle ausschließe, habe ich schon mal 82 übrig. Schon mal eine ganze Menge. Das ist so die Liste an Standarddatentypen, die wir in der Postgres-Datenbank überall drin stehen haben. Wir wollen jeden einzelnen im Detail betrachten. Nein, wollen wir nicht. Zum Glück liefert uns die Dokumentation auch eine nette Liste an Datentypen, die man in Postgres braucht. So die andere Hälfte, die da drin sind, sind interne Datentypen. Was so Trigger ist und ähnliches, muss mich nicht unbedingt interessieren. Aber was für Datentypen für Zeit und für Nummern und sowas wir haben, das ist schon sehr interessant. Okay, von den Leuten, die ja Postgres, oder eigentlich von allen Leuten, die ja Datenbanken nutzen, wie viele verschiedene Datentypen nutzt ihr in euren Anwendungen? Irgendjemand mehr als 5? 2 Arme, 3 Arme, 4 Arme? Mehr als 10? 2 Arme, was mit dem Rest? So der typische Hadoop-Ansatz, erstmal alles irgendwo in eine Wartchart-Tabelle schmeißen, dann gucken, was bei rauskommt. Bitte? Text, Zahl und Datum. Okay, wie viel Text, wie viel Zahl haben wir denn? Gucken wir mal. Oh, wir haben eine ganze Menge mehr Datentypen in Postgres. So, wir haben Texttypen, Zahlentypen, Datum und Zeit. Wir haben auch XML und JSON da drin. Wir haben richtige Booleans, Bits, wir können binäre Daten speichern, falls irgendjemand mal so Bilder in der Datenbank ablegen möchte, soll es ja auch geben. Und Netzwerkdatentypen, dann gucken wir mal, was man mit eigenen Datentypen noch machen kann. Texttypen, wir haben genau 3 Typen in Postgres, das ist Varchar, Char und Text und die sind intern alles die gleichen. Unterscheiden sich also auch bloß in der Repräsentation, ist nicht so wie in anderen kommerziellen Datenbanken, wo ich da so Varchar und Varchar 2 und ähnliches habe, Das habe ich hier nicht. Optional bei Varchar und bei Char kann ich angeben, dass ich eine Länge haben möchte. Bei Text kann ich das nicht. Und ganz wichtig, die sind alle case-sensitive. Also wenn ich auf so einem Textfeld suchen möchte, muss ich das auch dementsprechend der Suchanfrage mitgestalten. In allen drei Typen kann ich ungefähr 1 GB Text ablegen. Das sollte für die meisten Anwendungsfälle eigentlich reichen. Wenn ich den Varchar mit einer Länge angebe, dann heißt das, ich kann auch nur genau so viel in diesem Datentyp speichern. Also Varchar 10 heißt, ich kann dort 10 Zeichen drin ablegen. Außer Whitespaces am Ende, die werden vielleicht noch mit übernommen. Wenn ich bei einem Char keine Länge angebe, heißt das, es ist ein Char mit einer Länge von 1. Da stolpern viele Leute drüber. Also beim Char muss ich wirklich die Länge angeben. So, und wo unterscheiden die sich wirklich? Nämlich bei den Leerzeichen. Hier mal als Beispiel. Das sind überall 5 Leerzeichen hier dazwischen. Und mal gecastet auf verschiedene Char- und Varchar-Typen hier. Und wir sehen, 5 Leerzeichen gecastet auf Varchar 1. Ich kriege eine Länge von 1. Gecastet auf Länge 5. Ich kriege meine Länge 5. Gecastet auf Länge 10. Ja, ich habe nur 5 Leerzeichen, also kriege ich auch nur eine Länge von 5. Auf der anderen Seite, wenn ich das Ganze als Char mache, 5 Leerzeichen gecastet auf Char, kriege ich eine Länge von 5 und 10 dann auch auf meine Länge von 10, weil das passt da rein. Das ist also so ziemlich der einzige Unterschied, den ich bei Char und Varchar habe, wie die Leerzeichen am Ende behandelt werden. Das stolpern viele Leute drüber. Varchar nimmt die einfach am Ende weg, Char behält die drinne, beziehungsweise wenn ich eine Länge angebe, das füllt auch auf die Länge auf. Wenn ich hier 5 Leerzeichen habe und das auf Char 10 caste, ich kriege 10 Zeichen raus. 5 zusätzliche Leerzeichen da drinne. Okay, wie wird das intern gehandhabt? Weiß irgendjemand, wie groß eine Tabelle oder überhaupt irgendeine Zeile in Postgres werden darf? Das hängt von der Page Size ab oder bei Block Size und die ist per Default 8 Kilobyte groß. Das heißt, jede Zeile in einer Tabelle kann maximal 8 Kilobyte groß werden. So, wie speichere ich 1 GB Text in 8 Kilobyte? Also den Komprimierungsalgorithmus möchte ich sehen, der das hinbekommt. Bitte? Okay, und binäre Daten? Wird es interessanter. Genau. Also wenn ich variable Längenangaben habe, wie Text, wie Varchar und ähnliches, tut Postgres nicht den eigentlichen Wert in der Tabelle speichern, sondern es speichert einen Pointer auf eine andere Tabelle. Das nennt sich eine Toast-Tabelle. Ich habe also hier nur einen Pointer mit 4 Zeichen und hier kann ich ganz viele Einträge in der Toast-Tabelle haben, solange bis ich mein Gigabyte voll habe. Und 1 GB darum, weil ich muss dort vorne 2 Bytes wegnehmen für weitere Verwaltungsinformationen. Und den Rest kann ich dann wirklich für die Datentypen einsetzen. Ja, bitte? Er macht das mit Char auch. Das hängt aber von einer bestimmten Länge ab. Das hängt von diesen drei Variablen hier ab. Alles, was da drunter bleibt, ungefähr 2k, wird er in der Tabelle speichern. Wird er also nicht in die Toast-Tabelle auslagern. Alles, was länger wird, wird ausgelagert in die Toast-Tabelle. Ja, bitte? Die Frage war, ob er das an dem Typ festmacht oder an den Daten, die eingetragen werden. Es gibt sogenannte Datentypen mit festen Längen und Datentypen mit variablen Längen. Und daran macht er das fest, wie lang der Inhalt da drin ist. Genau. Gut. Und was ist jetzt mit diesem Char 255? Was hat es damit auf sich? Wenn ich da mal rumgehe und suche in Google, oh ja, knapp 1/2 Million Ergebnisse. Char immer noch, ein bisschen weniger, passt schon. Und wenn ich mal in dieses Search Code suche, komme ich immer noch so auf 11.000 Ergebnisse mit der Suche nach Varchar 255. In Postgres hat es keine Relevanz. Also, wenn irgendjemand eine Tabelle mit Char oder Varchar 255 findet, dann wisst ihr, derjenige hat nicht nachgedacht oder keine Ahnung. Es gibt allerdings ein paar andere Datenbanken, die haben da gewisse Limitierungen. Die erste ist natürlich, ich kriege genau 255, 256 Zeichen in ein Byte rein. In ein Byte rein. Also ich kann 256 Länge referenzieren. Und in MySQL zum Beispiel kann ich genau 3 mal 255 Bytes ablegen, weil die haben UTF-8 mit 3 Byte Länge. Und im Index kann ich genau 255 Charakter nutzen. Also ich habe dort eine Begrenzung für den Index auf 765 Bytes. Das ist so einer der Dinge, die ich für MySQL gefunden habe oder früher auch bei Portierung immer reingelaufen bin. In Postgres ist das kein Thema. Ich kann meinen Index auch auf das ganze Gigabyte aufblähen. Funktioniert. Okay, numerische Datentypen. Haben wir eine ganze Menge von. Wir haben zum einen Integer, 3 verschiedene. Small Int, die in 2 Bytes passen. Integer, die in 4 Bytes passen. Und Big Int, die in 8 Bytes reinpassen. Dementsprechend unterscheidet sich natürlich auch die Länge. Und dann haben wir Fließkommazahlen mit 4 und mit 8 Bytes. Wir haben einen Numeric-Datentyp und wir haben Sequenzen. Gucken wir da doch mal rein. Wenn ich einen Int 2 oder einen Small Int habe, kriege ich da genau minus 32k bis plus 32k rein. Das funktioniert. Mit einem Integer minus 2 Milliarden bis plus 2 Milliarden. Und mit einem Big Int 9, keine Ahnung, was das ist, ziemlich große Zahl. Insgesamt 8 Bytes rein. Hat irgendjemand mal einen Anwendungsfall gefunden, wo Big Int nicht ausreicht? Okay, ich habe schon ein paar gehabt, aber das ist eher selten. Wenn er sowas nutzt, sollte er da aufpassen. Ich habe hier mal ein Beispiel aufgeschrieben, wenn er einen Small Int, Integer, Small Int, Integer verwendet, dann tut das keineswegs 12 Bytes verwenden, sondern es nutzt 16 Bytes, weil der Compiler immer an einer 4-Byte-Grenze die Datentypen ablegt. Also wenn ich meine Tabelle so aufbaue, verliere ich im Prinzip 4 Bytes. Das macht bei 10.000 Einträgen nicht viel Sinn. Bei 10 Milliarden Einträgen sind das schon ein paar Gigabyte, die ich da verschenke. Dann haben wir Fließkommazahlen mit 4 Bytes und mit 8 Bytes. Das heißt, ich bekomme insgesamt 6 Zahlen. Ja, bitte?
Bei dem Einrichten der Tabelle muss ich da auf solche Sachen achten?
Ja.
Also wenn ich definiere indirekt mit der Reihenfolge der Spalten dass die Ausrichtung innerhalb der Seite oder die Zeile.
Genau, wenn ich das zum Beispiel so hier mache, dann habe ich hier eine 2-Byte-Grenze, habe einen weiteren Datentypen mit 2 Bytes, das heißt, der passt da noch rein. Und dann habe ich meine 2 4-Byte-Datentypen hier. Wenn ich das hier oben so habe, habe ich hier 2 Bytes, aber der Integer braucht 4 Bytes und der Compiler wird das nie über die 4-Byte-Grenze legen. Also legt er mir 2 Bytes Leerraum da rein und fängt dann wieder bei einer 4-Byte-Grenze an. Das heißt, da werfe ich im Prinzip 2 Bytes pro Zeile weg. Ja, bitte? Ja, oder ans Ende hängen. So, die Idee ist zu sagen, okay, ich fange mit den ganz großen Datentypen an, 8 Byte, 8 Byte, 8 Byte, dann die ganzen 4-Byte-Datentypen und dann die 2-Byte-Datentypen. Dann passiert mir sowas nicht. Und da ich ja sowieso kein Select-Sternchen machen soll, sondern immer meine Spalten angeben soll, interessiert mich ja nicht, wo die in der Tabelle genau stehen. Ich weiß, keiner macht das. Okay, Fließkommazahlen mit 8 und mit 4 Bytes, mit insgesamt 6 Zahlen und mit 15 Zeilen Genauigkeit. Aufpassen, Fließkommazahlen sind immer gerundet. Auch wenn es nicht so dasteht, die werden intern immer gerundet abgelegt. Beispiel, das sieht aus wie 6 Stellen Genauigkeit hier, okay, ich kriege immer noch 6 Stellen, hier habe ich 7 Stellen und wir sehen, der fängt schon an, mir das zu runden intern. Hier habe ich wieder 7 Stellen, jetzt gibt er mir aber gar nicht mehr die 100.001.5 zurück, sondern er rundet das schon auf 100.002. Also wenn irgendjemand mit Geldwerten oder ähnlichem rechnet, Fließkommazahlen sind nicht das, was ihr benutzen möchtet. So was mache ich, wenn ich natürlich Kommazahlen brauche und keine Fließkommazahlen verwenden darf und eigentlich nur ein Integer habe, der nur ganze Zahlen kann, was nehme ich dann? Bitte? Eine Möglichkeit ist, Cent zu nehmen, genau. Viele Leute machen das, die dann einfach nur die Centbeträge benutzen. Wenn ich es halt ausgeben muss, dann halt einfach durch 100 teile oder so. Das geht. Wartschau möchte ich eigentlich nicht dafür nehmen. Das gleiche Prinzip mit Fließkommazahlen, 15, Double Precision hier auch. Wenn die Zahl zu groß wird, wird sie gerundet abgelegt. Und man sieht, hier bekomme ich dann schon ein ungenaues Ergebnis zurückgeliefert. Okay, was kann ich machen? Ich könnte natürlich einen Datentyp nehmen, den wir im Postgres haben, der nennt sich Money. Es gibt vielleicht zwei Nutzer in der Welt, die nutzen den. Der wurde irgendwie schon zweimal für tot erklärt und wieder wiederbelebt, weil der eine Nutzer da gemeint hat, okay, ich brauche den noch. Und da passen irgendwie 92 Quadrillionen rein in diesen Datentyp. Das Problem ist, der kommt immer auch mit einer entsprechenden Währungsangabe. Sprich, wenn mein System LC Monetary gesetzt hat als Umgebungsvariable, wird das auch immer mit angegeben da drin. Das kann ich nicht ausschließen. Wenn ich irgendwie mit Euro und mit Dollar oder ähnlichem rechnen muss, ich bin immer auf eine Währung festgelegt. Hilft mir also nicht weiter. Vergessen wir den. Auf der anderen Seite haben wir Numeric. Und Numeric hat eine Genauigkeit von bis zu 1000 Stellen. So, ich habe keinen Anwendungsfall bisher gefunden, wo ich 1000 Stellen Genauigkeit brauche. Wenn jemand eine hat, mich bitte wissen lassen. Definiert wird das Ganze, indem ich die Zahlen vor dem Komma angebe und die gesamte Anzahl Stellen. Das heißt, in dem Fall ist das hier 10,3, das heißt, ich habe 7 Stellen vor dem Komma und 3 Nachkommastellen. Macht insgesamt 10. Das Ganze wird in Software gehandelt in der Datenbank. Das heißt, ich habe keine Unterstützung für Numerik im Prozessor oder im Prozessor. Das muss alles in der Software berechnet werden. Das heißt, es wird ein bisschen langsamer. Auf der anderen Seite ist es genau. Das ist also eigentlich das, was ich für Geld, Währung und Ähnliches alles haben möchte. So, kennt irgendjemand diesen Menschen? Nicht? Kennt irgendjemand diesen Menschen? Was ist das Problem, was wir hier lösen wollen? Also ich fange mit einer 1 auf dem ersten Schachbrettfeld an und verdopple immer die Anzahl der Reiskörner auf den Feldern. Wie viel kommt denn dabei raus? Weiß das jemand? Genau. 2 hoch 64 minus 1. Wenn ich das versuche, als eine Fließkommazahl mit 8 Byte darzustellen, wir sehen, das wird ziemlich ungenau. Wenn ich das versuche, als eine Numerikzahl darzustellen, dann brauche ich mal gerade 20 Stellen und habe noch 980 übrig. Geht gut damit. Okay. Letzter Datentyp für Zahlen, Sequenzen, ist im Prinzip ein Zähler. Ist das Autoinkrement, was wir von manchen anderen Datenbanken kennen. Kann man ja auch verwenden, ist aber etwas flexibler. Wie die Integer-Datentypen haben wir ja auch Small Serial mit 2 Bytes, Serial mit 4 Bytes und Big Serial mit 8 Bytes. Bei Default-Sequenzen starten immer mit einer 1 oder bei 1 und laufen immer um einen Schritt vorwärts in die positive Richtung, also 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Das kann man aber ändern. Also ich kann den Startwert ändern. Ich kann ändern, in welche Richtung die Sequenz zählt. Und ich kann auch ändern, ob die vorwärts oder rückwärts zählt. Und ich kann ändern, ob sie überläuft oder nicht überläuft. Wenn ich hier also meine 32.000 habe, irgendwas, und die kommt ans Ende, per Default wird sie dann abbrechen und eine Fehlermeldung zurückliefern, wenn ich versuche, den nächsten Wert abzurufen. Auch das kann ich ändern. Ganz wichtig, Sequenzen in Postgres sind nicht transaktionsgesichert. Das heißt, ein Wert, den ich abgerufen habe, ist weg. Der wird nicht zurückgegeben, wenn ich die Transaktion zurückrolle. Das heißt, ich habe irgendwann auch Lücken in meinen Zahlenwerten. Wenn ich für eine Buchhaltung irgendwie fortlaufende Werte brauche, ist das nicht der richtige Ansatzpunkt. Da will ich wirklich wissen, was ist mein letzter Wert in der Datenbank und dann eins dazu addieren. Dann nehme ich keine Sequenz her. Für irgendwas wie ein Primary Key, wo ich einfach nur unique Werte brauche. Gut, Sequenz kann ich dafür verwenden, weil da interessiert mich nicht, ob da drin ein paar Werte fehlen oder nicht fehlen. Ich kann den aktuellen Wert einer Sequenz abrufen mit Current Wall. Das funktioniert allerdings nur, wenn ich in der aktuellen Verbindung auch schon mal mit Next Wall mir einen Wert geliefert habe. Dann kann ich mir also abrufen lassen, okay, welche habe ich denn da eingefügt in meiner Tabelle. Und ich kann meine Sequenz auch updaten. Ich kann also sagen, Next Wall liefert mir den nächsten Wert immer eins weiter, beziehungsweise was ich eingestellt habe. Ich kann auch einen neuen Wert setzen, indem ich sage SetWall, meine Sequenz und dann was auch immer ich jetzt als neuen Startwert haben möchte. Wenn ich dort zurückgehe und setze einen Wert, der geringer ist als das, was ich in meiner Tabelle sowieso schon drin habe, kann es natürlich sein, dass ich Kollisionen bekomme. Die Datenbank vergleicht nicht, ob der Wert in der Tabelle mit denen in der Sequenz übereinstimmt. Und ich kann auch herausfinden, was ist denn die Sequenz, die ich für eine bestimmte Tabelle habe. Das ist normalerweise immer mein Tabellenname, mein Spaltenname unterstrich Sequenz. Sollte man sich aber nicht darauf verlassen, wenn es den schon gibt, wird die Datenbank auch einen anderen Namen generieren. Sprich, dafür habe ich eine Funktion, die mir genau diesen Namen zurückliefert. Und ich kann alles aus einer Sequenz abfragen. Die Sequenz verhält sich also wie eine ganz normale Tabelle in meiner Datenbank. Wenn ich davon ein Select-Sternchen mache, dann sehe ich alles, was für diese Sequenz definiert ist. Gut, springen wir weiter. Wer kann mir sagen, was das ist? Bitte? Und was Antarktis? Bisschen genauer? Südpol. Warum? 90 Grad südlich, genau. Wie spät ist es da gerade? Na los, wir haben eine eingebaute Weltzeituhr. Glaubt er mir nicht? Okay, was haben wir denn? Wir haben Timestamp mit und ohne Zeitzone. Wir haben Zeit mit und ohne Zeitzone. Wir haben Datum, natürlich ohne Zeitzone. Und wir haben Intervall. Die Datenbank wird, dementsprechend, wenn ich die Zeitzone angebe, auch so Sachen wie Sommer-Winterzeit berücksichtigen. Allerdings hat Postgres keine Ahnung von irgendwelchen Schaltsekunden, weil die einfach in der Datenbank für die Zeitzonen nicht hinterlegt sind. Kann allerdings Schaltsekunden behandeln. Also ich kann durchaus 60 Sekunden in einer Minute speichern. Okay, wie funktioniert das? Ich habe hier mal einen ganz einfachen, sieht aus wie ein Datum. Ich habe es auf den Timestamp gecastet und wir sehen, ich kriege Mitternacht. Hier habe ich ein Datum als Text ausgeschrieben, in diesem komischen amerikanischen Format mit Monat zuerst. Die Datenbank erkennt dieses Format und wandelt mir das dementsprechend auch in mein ISO-Format hier um. Jetzt habe ich hier eine Zeitzone angegeben und was passiert? Die Zeiten unterscheiden sich. Die Datenbank wird per Default also immer die Zeit in der Zeitzone ausgeben, in der mein Server eingestellt ist. In dem Fall ist das einfach mal Berlin. Das heißt, ich kriege hier eine +2 für 2 Stunden Zeitverschiebung im Sommer. Hier habe ich einen Zeitstempel im Winter, also im Dezember. Und wir sehen, wird umgewandelt von UTC in +1, 1 Stunde Zeitunterschied. So, wie kriege ich jetzt die Zeit in irgendeiner anderen Zeitzone raus? Ich kann einfach eine Zeitzone angeben. Ich habe die Uhrzeit in Moskau. Was gibt mir die Datenbank zurück? 2 Stunden Zeitunterschied zu Berlin. Hat also automatisch die Zeitzone erkannt, hat gewusst, sind wir jetzt in Sommer-Winterzeit, ist Moskau und ist Berlin in Sommer- oder Winterzeit und tut dementsprechend die Zeiten umrechnen. Das funktioniert auch, wenn ich die Zeitzone einfach nur als Nummer angebe. Aber dann habe ich natürlich kein Handling von Sommer-Winterzeit, weil +4 ist einfach +4. Gibt es ein Problem, wenn der Zeitstempel vor dem Jahr 0 liegt? Nein. Bis minus 20.000 irgendwas funktioniert das. Du kannst nur kein Jahr 0 angeben. Das gibt es nicht. Also es wird von minus 1 auf plus 1 springen. Was mache ich hier? Ich gebe mir mal einfach ein Datum aus und der Einfachheit halber stoppe ich meine Transaktion hier, weil die Datenbank wird innerhalb einer Transaktion immer die Zeit anhalten. Das heißt, ich müsste, egal wie oft ich Select Now aufrufe, immer die gleiche Zeit bekommen. Ich habe hier 13.55 Uhr mit plus 1. Ich ändere jetzt mal meine Zeitzone auf Moskau und wir sehen, ich kriege 15.55 Uhr. Das ist also ein Weg, wie ich meine Zeitzone oder meine Ausgabe formatieren kann. Ist natürlich ein bisschen lästig, wenn ich immer eine Transaktion starten muss, dann Set-Timezone machen muss und so weiter. Es geht auch noch einfacher. Ich kann einfach hier sagen, Select meine Zeit, Add Timezone. Das kann ich in jedem einzelnen Select anführen, wo ich mit Zeiten arbeite. Und dann wird er mir nur für diesen einzelnen Wert, den ich hier habe, die Zeit zu Moskau umrechnen, für die Ausgabe. Sehr praktisch. So, ich kann auch mit Zeitstempeln rechnen. Ich habe also hier 5. Januar 2000 minus 1. Januar 2000. Was bekomme ich? Ich bekomme ein Intervall von 4 Tagen Unterschied. Das Ganze geht auch umgekehrt. 1. Januar minus 5. Januar, ich bekomme minus 4. Januar, Entschuldigung, ich bekomme minus 3 Tage Unterschied. Datenbank kann mir also die Differenzen zwischen zwei Zeiten ausrechnen. Ich muss das nicht erst alles in meine Applikation ziehen, umständlich die Timestamps parsen und dann versuchen auszurechnen, wie die Zeitunterschiede sind. Das kann ich alles in der Datenbank erledigen. Anderes Beispiel, ich habe nicht nur gerade Datumsangaben, sondern vielleicht auch verschiedene Zeiten hier. Kriege ich halt 10 Tage, 17 Stunden, irgendwas Minuten, Sekunden zurück. Auch das geht. Achtundzwanzigster 2.2.2000 plus ein Tag ergibt in einem Schaltjahr, gibt das den 29.2. Und wenn das kein Schaltjahr ist, kriege ich den 1.3. Glaubt irgendjemand der Datenbank, dass es ein Schaltjahr ist? Ist 2000 ein Schaltjahr? Also wer ist dafür, dass 2000 Schaltjahr ist? Wer ist dagegen? Bitte nochmal Wikipedia nachlesen. Alle 4 Jahre, aber nicht alle 100 Jahre, aber wiederum alle 400 Jahre. Und 2000 ist durch 400 teilbar. Okay, ich kann auch andersrum rechnen. 1. Januar 2001 minus 1. Januar 2000 ergibt 366 Tage Unterschied. Wenn ich das ein Jahr weitermache, 2002 minus 2001, kriege ich nur 365 Tage Unterschied. So kann ich also auch herausfinden, ob es ein Schaltjahr ist. Und die Datenbank berechnet mir das sauber. So, zurück zu meiner Eingangsfrage. Wie spät ist es denn am Südpol? Am Südpol haben wir die Scott Amundsen Station, die gehört zu den USA. Oder die wird von den USA betrieben. Das könnte man natürlich meinen, die nutzen die gleiche Zeitzone wie in den USA. Ups, die haben ja 3. Macht sich nicht gut. Aber Scott Amundsen wird von Neuseeland aus versorgt, ist einfach logistisch näher. Tun die der Einfachhalber die gleiche Zeitzone wie in Neuseeland verwenden. Wenn ich richtig Zeitzone am Südpol haben will, habe ich ein halbes Jahr lang Tag, ein halbes Jahr lang Nacht. Macht keinen Sinn. Das heißt, ich könnte jetzt also sagen, select now at time zone NZ, Neuseeland. Dann weiß ich, wie spät es in Neuseeland ist. Und bei Definition auch, wie spät es in Antarktis ist. Aber Linux ist ein bisschen schlauer. Ich könnte nämlich auch fragen, wie spät ist es am Südpol? Wenn ich in die Timezone-Datenbank meines Betriebssystems gucke, da habe ich irgendwie 9 oder 10 verschiedene Einträge für jede einzelne Station auf Antarktis. Okay. Nächster Datentyp, XML. XML ist so das ganz heiße Zeug, wenn ich in den 90ern stehen geblieben bin. Heutzutage macht jeder irgendwie JSON. Ich kann in Postgres sowohl ganze XML-Dokumente wie auch einzelne Fragmente benutzen. Ich kann das Encoding angeben. Wenn ich es im Dokument angebe, wird es allerdings ignoriert. Außer, wie war das? Außer ich gebe Binärmode an, dann wird es beachtet. Ganz komisch. Es ist allerdings nicht möglich, direkt in XML-Dokumenten zu suchen. Ich kann die also nur speichern und wieder ausgeben lassen oder verifizieren lassen, aber nicht drin suchen. Das ist mal so ein Beispiel, wie ich ein ganzes Dokument angeben kann. Und das wäre ein Beispiel, wie ich ein einzelnes XML-Element angeben kann. Wir sehen, der parst das, der kriegt das auch richtig hin, die auch wieder auszugeben. Er wird auch meckern, wenn das XML nicht valide ist, wird er also nicht akzeptieren. Soweit kriegt er das hin. Ich kann bloß, wie gesagt, nicht drin suchen. Und dann natürlich für meine Anwendung brauche ich das irgendwie in der Regel auch als Text. Das heißt, ich kann auch sagen, Sale, sieh mir den ganzen Kram mal. Hier ist das jetzt mein XML-Tag. Und jetzt kriege ich es als String zurück, was ich meine Anwendung weiter bearbeiten kann. Gut. So, wer macht hier irgendwas mit Webseiten? So, wenige. Wer macht hier irgendwas mit JSON? Was macht ihr mit JSON und nicht mit Webseiten? Bitte?
Messdaten.
Oh, Internet of Things. Okay. Postgres hat zwei verschiedene JSON-Datentypen. Wir haben einmal JSON, dass die Daten raw speichert, so wie sie kommen. Das heißt, die müssen auch bei jeder einzelnen Anfrage neu geparst werden. Und wir haben JSON-B, das ist ein bisschen neuer, das kann auch mehr. Das tut die Daten einmal beim Speichern zerlegen, parsen. Man kann auch in Index draufpacken, das funktioniert alles. Und dann kann ich hingehen und kann auch in diesen JSON-Daten suchen, innerhalb der Datenbank. Das Ganze ist auch transaktionssicher. Wir haben zum Beispiel auch Kunden, die sind von, was war das, Cassandra auf Postgres gewechselt, weil Postgres schneller JSON kann als Cassandra. Muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein typisches JSON-Konstrukt hier. Das heißt, ich muss auch meinen Text extra angeben. Die einzelnen Quotes die sind für Postgres, die da drin sind für das JSON selber. Und dann kriege ich das auch als JSON-Datentyp zurück. Könnte ich jetzt auch so in dem JSON-Field speichern. Könnte mir auch ein Array daraus bauen, indem ich einfach die eckigen Klammern drumherum mache. Wir sehen, das passiert alles in diesem Texttyp in Postgres selber. Und er zerlegt mir das dann in die einzelnen Spalten hier, in die einzelnen Array-Werte hier, die ich zurückbekomme. Ich kriege auch ein Dictionary hin, indem ich einfach meine Key-Values hier angebe. Das funktioniert also alles. Und dann kann ich hingehen und kann auch einzelne Elemente aus meinem JSON herausfiltern. Also wenn ich zum Beispiel hier um das Element 2 haben will, dann sage ich ihm einfach, gut, einfach nur dieser Pointer, das ist der Operator dafür, kriege ich nur dieses Element 2, dann sehe ich genau das, was hinter 2 hinterlegt ist, kriege ich dort raus. Muss ich also nicht alles aus der Datenbank rausziehen und dann in meiner Anwendung wieder in JSON zerlegen, parsen und dann extrahieren, kriege ich alles passend aus der Datenbank raus. Verschiedene andere Suchelemente habe ich auch. Ich kann also auch gucken, ist das hier, GHI, in diesem Element drin? Das funktioniert, dafür habe ich den passenden Operator. Oder ist dieser Key, nee, hier ist es das Value, und ist dieser Key in diesen Datentypen drin? Auch das geht. Ich kann also nur nach Keys oder nach Value suchen. Wenn mich interessiert, ob ich in diesen NoSQL-Daten, wo ich ja eigentlich keine Struktur habe, auch herausfinden kann, ob bestimmte Keys überhaupt vorhanden sind. Vielleicht hat eine ältere Version meiner Anwendung dieses spezielle Datenfeld noch gar nicht bestückt. Muss ich dementsprechend anders in meiner Anwendung umgehen. Gut. Und zum Schluss kann ich auf diesen JSON-Datentyp auch einen Index drauflegen. Das heißt, ich bekomme eine superschnelle Index-Unterstützung auf mein JSON drauf. Wie viele von den NoSQL-Datenbanken haben denn Indexunterstützung? Kennt irgendjemand eine? Bitte? Mit Index? So, wie funktioniert das? Ich sage ihm einfach hier, ganz normal, ich habe meinen Create-Index, wie auch auf jeder anderen Tabelle hier, und gebe dann als Indextyp JIN an und definiere, auf welchen Datenfeld in meinem JSON ich diesen Index drauf haben möchte. Und wenn ich dann hingehe und nutze das in meiner Where-Bedingung, dann wird er auch hingehen und diesen Index dafür benutzen, um die Daten zu finden. Muss ich also nicht mehr komplett durch die ganzen Daten, die ich da drin habe, durchscannen, sondern beantwortet mir aus dem Index. Gut, Boolean-Datentyp. Wir haben den richtigen Boolean-Datentyp, der also True und False unterstützt. Nicht so eine Emulation, wo dann auch 3, 4, 5 und 7 drin auftauchen kann. Ich habe ein paar weitere Werte, die ich da eingeben kann. Also sprich Sachen wie True oder False oder 0 oder 1 oder Yes or No. Das geht alles. Aber im Endeffekt bekomme ich immer True oder False aus der Datenbank heraus. Wie sieht das aus? Entweder mein T oder mein F für True oder False. Bitte, wenn ihr irgendwelche Flags habt, die Ja, Nein oder vielleicht noch Null haben, immer so einen Boolean-Datentyp benutzen. Ich habe genug Anwendungen gesehen, wo das dann ein Small-Int dahinter ist. Und dann hat irgendjemand gedacht, ja, ich müsste da aber noch einen Wert drin speichern. Dann haben wir 2, 3 und 4 da drin stehen. Das ist kein Boolean mehr. Wie migriert man sowas dann? Auf dem Boolean kann ich auch wieder einen Index drauflegen. In dem Fall mal eine andere Möglichkeit, die ich hier habe. Ich packe hier einfach mal 1 Million Werte rein. Und von diesen 1 Million Werten mache ich 2% True und den Rest False. Typischer Anwendungsfall, irgendeine Tabelle, Log-Tabelle mit einer Fehlerspalte. Ich habe ein paar Fehler da drin, aber die meisten sind kein Fehler. Das heißt, wenn ich diese Fehlerspalte nutzen möchte, interessieren mich eigentlich auch nur die Werte, wo wirklich ein Fehler aufgetreten ist. Wenn ich da jetzt einen Index auf die ganze Tabelle drauflegen würde, hätte ich da 1 Million Werte in dieser Boolean-Spalte drin, von denen mich 98% nicht wirklich interessieren. So, was mache ich hier? Ich lege einen Conditional Index auf die Spalte drauf, der nur alle Werte beinhaltet, wo Error True ist. 2% in dem Fall. Und wir sehen, wenn ich jetzt nach allen Werten suche, die wo Error True ist, bekomme ich auf einmal meinen Index-Scan hier. Und die Kosten für die Abfrage sind von 16.000 irgendwas auf 68 runtergegangen. Also 500 Mal schneller. Ja, bitte?
Kann Postgres an der Stelle auch den Kurzfall optimieren, dass er weiß, wenn die Zahl nicht im Index ist, dann ist sie.
Das kann Postgres auch den Fall optimieren, dass die Zahl nicht im Index ist. Das funktioniert nur, wenn du einen Unique Key da drauf hast, was bei einem Boolean nicht funktioniert. Mal so einen Größenvergleich für den Index. Wenn ich den nur für den Error is True verwende und für den vollen Index. Der teilweise Index hat 57 Pages auf der Festplatte und der volle Index verbraucht 2754 Pages. Und von denen sind irgendwie 2690 nicht verwendet, weil das sind die 98%, in die ich nie reingucken werde. Gut, Bit-Datentyp. Wir haben auch einen richtigen Bit-Datentyp hier. Ich kann also angeben, wie viele Bits möchte ich denn haben. Und bei Default habe ich da genau ein Bit drin. Das macht wirklich nur Sinn, wenn man wirklich irgendwie 2, 3, 4, 5 Bits als Werte speichern möchte, auch in denen suchen möchte. Dann kann ich nämlich auch Operationen wie AND, OR oder XOR oder ähnliches auf den Bits direkt in der Datenbank durchlaufen lassen. Beispiel hier. Ich speichere mir einen binären Wert hier. Ich sage also Postgres auch gleich, das ist ein binärer Wert, das muss ich mir nicht manuell umrechnen. Das kann die Datenbank für mich machen. Und wenn ich das dann ausgebe aus meinem Bitfeld hier, dann sehe ich, das wurde auch genau so gespeichert. So, jetzt suche ich mal mit AND da drinne nach allen Werten, wo das letzte Bit, das rechte Bit 1 gesetzt ist. Klar finde ich, weil der Wert war ja sowieso hier, das letzte Bit war auf 1 gesetzt. Im Gegenzug jetzt mal hier alle Werte, wo der 1 von diesen Bits gesetzt ist, also OR, finde ich natürlich alles, weil ich habe entweder hier das erste, dritte und fünfte Bit oder hier das zweite und vierte Bit gesetzt, sprich die bekommen zum Schluss alle 1. exklusiv oder ich bekomme nur alle Bits, die entweder hier oder dort gesetzt sind. In dem Fall drehe ich einfach die Bits um. Durch die alle Bits 1 hier dreht sich das Ganze dann um. Ich kann hier auch mit 2 multiplizieren, sprich indem ich einfach nur alle Bits um 1 nach links shifte. Bekomme ich hier aus den 21, die ich vorher hatte, wird das auf einmal 42. Und ich kann da drin suchen. Ich möchte also alle Daten finden, wo mein letztes, mein rechtes Bit gesetzt ist. Finde ich natürlich den hier. Jetzt möchte ich hier mal nach allen Daten suchen, wo das zweite Bit von rechts gesetzt ist. Habe ich natürlich nichts in meiner Tabelle drin. Sprich, dementsprechend kommt die Suche auch leer. Und ich kann Postgres auch sagen, okay, ich möchte nicht wirklich die Bits manuell im Kopf umrechnen oder einen Taschenrechner herziehen. Du kannst das für mich machen. Ich sage hier, 23 ist ein Integer, aber ich möchte das bitte als Bit ausgegeben haben. Dann bekomme ich die Bit-Darstellung. Oder hier meine Bit-Darstellung hätte ich dann ganz gerne bitte als Integer. Oder vielleicht auch als Hex. Also die ganzen Umrechnungen kann Postgres für mich übernehmen. So, wer speichert denn hier binäre Daten in einer Datenbank? Warum? Weil es geht, okay. Hold my beer. Wir haben auch einen Datentyp, der genau das machen kann, weil es geht. Nennt sich Byte A. Das Problem, das ich habe, wenn ich binäre Daten speichern möchte, Postgres ist in C geschrieben, das ganze Protokoll handhabt sich also auch in C. Und in C endet der String mit einem Nullbyte, sprich wo kein Bit gesetzt ist. Wenn ich jetzt binäre Daten in die Datenbank schieben möchte, dann sind da bestimmt auch irgendwelche Bytes drin, wo kein Bit gesetzt ist. Dann würde die Datenbank denken, an der Stelle ist natürlich mein String Schluss, mal zu Ende. Dann kriege ich einen Pass-Error, weil meine SQL-Anfrage nicht funktioniert. Was mache ich dafür? Ich übertrage einfach nur die Länge meiner Daten und dann die Daten, ohne wirklich die Daten zu parsen. Und alle Programmiersprachen, die Postgres irgendwie verwenden, haben entsprechende Funktionen dafür. Also bitte geht nicht hin und schreibt euren eigenen Parser oder eure eigene Bibliothek dafür. Nutzt einfach das, was in eurer Programmiersprache vorhanden ist. Hier mal als Beispiel. Ich gebe mal einen Nullbyte als Binärdaten aus. In neueren Postgres-Versionen bekomme ich das als Hex-Darstellung. Sprich, da bekomme ich ein Slash X davor und immer 2 Zahlen für einen hexadezimalen Wert. In älteren Postgres-Versionen ist das noch als Escape-Darstellung. Da werden nur alle nicht druckbaren Zeichen dementsprechend escaped, wo ich natürlich dementsprechend auch gucken muss, was ist denn druckbar, was ist denn nicht druckbar und muss das erstmal parsen. Bitte nicht dieses Parsen selber machen. Gut, last but not least. Wer hat denn hier irgendwas mit Netzwerk zu tun? Eine ganze Menge. Wie speichert denn hier so Sachen wie MAC-Adressen, IP-Adressen, ähnliches? Alles in Watcha? Wir haben auch dafür was in Postgres. Wir haben einen Init-Datentyp, der kann mir IPv4 oder IPv6 Adressen mit oder ohne Netzwerkmaske speichern. Dann habe ich einen CIDR-Datentyp, der speichert mir nur die Netzwerkadressen. Und einen Datentyp, der speichert mir MAC-Adressen. Und auf jeden von denen kann ich dann wiederum auch einen Index drauflegen und sehr performant in diesen Daten suchen. Beispiel, ich habe hier eine ganz normale Netzwerkdefinition, gebe die mal als Init aus, dann gibt er mir das so an. Wenn ich kein Netzwerk angebe, keine Netzwerkmaske angebe, wird er eine versuchen herauszufinden. In dem Fall also /32 für eine einzelne IP-Adresse. Hier habe ich nur einen Teilbereich eines Netzwerks, wo die Datenbank dann hingeht und versucht herauszufinden, okay, sieht so aus, dass du mit einem /24 arbeiten möchtest. Wie gesagt, ich kann das Ganze dann wieder beschleunigen. Ich habe hier eine Tabelle mit einem Init-Datentyp, speichere da ein paar Werte drin und lege einen Index drauf. Na? Wenn ich da jetzt suchen möchte, welche von diesen Adressen ist denn in diesem Bereich drin? Kann ich das also machen mit diesem Operator hier? Dann wird er mir genau die beiden ausgeben, die in diesem /24 mit drin sind. Und die dritte Adresse, die ich hier hatte, warum geht das nicht zurück? Ah, doch hier. Die dritte Adresse, die 10. irgendwas, taucht natürlich in der Abfrage nicht mit auf. Ja, funktioniert auch gemischt mit IPv4 und IPv6. Und hier sehen wir, das wird ein Index-Scan zum Schluss. Gut, ich bin durch. Das sind so die wichtigsten Datentypen, die wir in Postgres haben. Wir haben vorhin gesehen, da sind noch eine ganze Menge mehr. Da kann man sich irgendwie einen halben Tag mit beschäftigen, die alle mal aufzulisten. Man kann auch in Postgres seinen eigenen Datentyp schreiben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann dir also auch einfach nur einen eigenen Datentypen aus verschiedenen anderen zusammensetzen. Auch das geht. Dass ich also sagen kann, ich habe hier drei verschiedene Werte, nein, vier verschiedene Werte in einer einzelnen Datentyp drin stehen. Das wird mir dann auch so als Ergebnis wieder zurückgeliefert. Ich kann auch in diesen einzelnen Datentypen dann suchen oder die selektieren, auch das geht. Damit stelle ich halt sicher, dass ich in einem Datentyp, in einer Zeile auch immer alle passenden Werte zusammen habe und keiner kann mir die einzeln updaten. Ich könnte auch meinen komplett eigenen Datentyp schreiben, aber das ist ein bisschen mehr Arbeit. Ich kann mir Enums zusammensetzen. Wie viele Geschlechter kennt ihr denn? Zwei? Es waren 8, oder? Bist du aber schon ganz nah dran. Gibt es einen ISO-Standard, der da irgendwie 56 verschiedene Typen definiert? Also wenn ihr der Meinung seid, ihr schreibt euch einen E-Namen mit männlich, weiblich und unbekannt, denkt nochmal drüber nach. Den müsst ihr garantiert erweitern. Aber ansonsten kann man sich auch einen eigenen E-Namen schreiben, indem man einfach sagt, okay, ich habe hier einen Type, mache hier einfach mal SCART-Karten rein, jetzt das Beispiel als SCART-Farben. Und den kann ich dann auch ganz normal als Datentyp in meiner Tabelle verwenden. Bitte? Ist mir doch egal. Kann ich auch die Farben direkt aus dem SCART-Blatt in meine Tabelle eintragen, muss ich mir also nicht die ID raussuchen, das macht die Datenbank für mich. Ich kann auch nach diesen Farben dann direkt suchen. Das macht es natürlich sehr viel einfacher, als wenn ich jedes Mal mit einer anderen Tabelle joinen muss. Gut, wie gesagt, es fehlt eine ganze Menge mehr, was man machen kann. Braucht man wahrscheinlich noch 2 Stunden mehr, um darüber zu sprechen. Das sind so die wichtigsten Datentypen. Jetzt könnt ihr hingehen und eure Anwendung erweitern und schneller machen. Danke.
Wir haben noch 3 Minuten Zeit für Fragen.
Darum ist einer. Da war eine Frage.
Ja, also die Frage ist sowohl für PostgreSQL als auch für MySQL gültig. Und zwar, es gibt einen Datentyp Enum.
Ja.
Die vereinfacht uns das Leben, indem wir keine Extra-Tabelle gründen müssen. Jetzt die Frage. Ab welchem Punkt ist es schneller oder sinnvoller, also ab welche, wie viele Linien, Reihen, ist es sinnvoller, eine Tabelle zu gründen? Ich meine, für Tage der Woche oder Monaten bestimmt nicht, aber...
Es ist nicht eine Frage dessen, wie viel Werte ich in dem Enum drin habe, sondern eher eine Frage, ändert sich dieser Enum?
Nee, muss nicht.
In diesem Beispiel, das ich gerade gezeigt habe, das war bewusst so gewählt, wenn ich zum Beispiel Facebook bin, die haben vor ein paar Monaten mal angefangen, ihre Liste mit Geschlechtern zu erweitern. Und zack, habe ich da 50 mehr. Wenn das ein E-Name ist, muss ich hingehen, die erweitern und vielleicht nochmal erweitern. Dann sollte ich darüber nachdenken, ob ich mir nicht eine Join-Tabelle bilde. Wenn ich sowas wie Monatsnamen habe, die ändern sich nicht. Kann ich einen E-Name nehmen? Das geht. Also die Frage ist, ändert sich es? Wenn ja, Join-Tabelle, ändert sich es nicht? E-Name.
Ja gut, aber... So ein Enum mit 300 Einträgen, nehme ich an, wäre es verlangsamt oder nicht unbedingt?
das wird sich nicht wirklich verlangsamen, weil es im Hintergrund ja sowieso eine Tabelle bildet und mir bloß die ganze Arbeit davon abnimmt. Zumindest in Postgres. In MySQL wird es, glaube ich, ein eigener Datentyp, ja. Da weiß ich es aber nicht genau.
Okay, jetzt ein Witz, wenn ich einen Witz machen darf. Und zwar in einer Datenbank, die mit 200.000 Einträgen Reihen machte,
ja,
habe ich das für den sechsten Datentyp Bit benutzt.
Okay. Noch Fragen? Okay, Dankeschön.